Deutschlandfunk. Hintergrund.
Privatinsolvenz. Wenig genutzter Weg in die Schuldenfreiheit. Von Matthias von Lieben.
Eine vielbefahrene Straße im Zentrum von München, Mitte Juni. Die Sonne scheint und Maximilian Bittler führt gut gelaunt in die Büroräume seines aktuellen Arbeitgebers. Die gute Laune musste sich der Digitalexperte allerdings erst wieder erarbeiten, denn 2020 scheiterte seine Start-up-Gründung. Erst wurde er von einem Geschäftspartner getäuscht, anschließend durchkreuzte die Corona-Pandemie seine Pläne.
Eigentlich ist es der Moment gewesen, als die Idee des Startups erst recht hätte greifen können und sollen. Das habe ich hier eiskalt erlebt. Das war ein bitterharter Wind, weil dann zugesagte Investitionen eben abgesagt worden sind und dann auch noch eben das eigene Startup im Innenverhältnis zu einem sehr, sehr, sehr großen Krise kam.
Plötzlich stand der Münchner vor einem niedrigen sechsstelligen Schuldenberg. Zunächst wollte Bittler die Situation nicht wahrhaben. Er rechnete monatelang verzweifelt hin und her, doch kam auf keinen grünen Zweig.
Das ist schon eine sehr, sehr, sehr herausfordernde Zeit gewesen. Also bis hin zum engsten langjährigen Freundeskreis, wo dann Menschen, die davon erfahren haben, so sichtlich gesehen, wie die Jalousien bei denen vor ihren Augen runtergefallen sind und du eine Wertung erfahren hast.
Schulden sind in Deutschland immer noch ein schambesetztes Tabuthema, sagt Bittler. Auch er will seinen richtigen Namen daher nicht im Radio hören. Dabei betreffen sie fast jeden 10. Erwachsenen. Laut dem sogenannten Schuldneratlas der Wirtschaftsauskunftei Kreditreform waren im vergangenen Jahr insgesamt fast 6 Millionen Deutsche überschuldet. Das sind zwar 5% weniger als im Vorjahr. Kreditreform rechnet angesichts der aktuellen Belastungen durch hohe Energie- und Lebensmittelpreise allerdings mit einer Trendwende und steigenden Zahlungsausfällen. Bei den rund 1400 gemeinnützigen Schuldnerberatungsstellen in Deutschland ist diese Trendwende schon angekommen. Auch bei Monika Kurtus, die in Regensburg als Schuldner- und Insolvenzberaterin der Caritas arbeitet.
Also wir stellen eine stark steigende Nachfrage fest. Wir haben mittlerweile fast ein halbes Jahr Wartezeit bei uns in der Beratungsstelle, was wir so eigentlich aus den letzten Jahrzehnten nicht kennen. Also es ist schon eine außergewöhnliche Situation. Und ich denke, jetzt gerade in der jetzigen Situation, nach diesen ganzen Preissteigerungen, die Energiethematik haben wir, ich denke, wir sind erst am Anfang der Welle.
Betroffen ist potenziell erstmal jeder. Als überschuldet gilt, wer auf längere Zeit nicht mehr in der Lage ist, seine Zahlungsverpflichtungen aus Rechnungen oder Raten zu bedienen. Arbeitslosigkeit ist allerdings wie in den Vorjahren mit knapp 20% der häufigste Grund für Überschuldung. Das zeigt der aktuelle Überschuldungsreport des gemeinnützigen Instituts für Finanzdienstleistungen IFF. Monika Kurtus berät aber auch Menschen in ganz anderen Lebenssituationen.
Wir stellen fest, dass vermehrt auch ältere Menschen zu uns kommen. Ganz klar Menschen, die nach Trennung oder Scheidung eine neue finanzielle Situation haben. Und auch ganz stark vermehrt Menschen mit Erkrankungen, auch psychischen Erkrankungen, die nehmen deutlich zu, stellen wir fest.
Krankheit ist im vergangenen Jahr zum zweithäufigsten Grund für Überschuldung geworden. Danach folgt eine Trennung oder Scheidung. Auch Einkommensarmut sowie das eigene Konsumverhalten sind oft Schuldenursache. Männer sind insgesamt häufiger von Überschuldung betroffen als Frauen, Menschen mit einem niedrigen Schulabschluss eher als mit einem hohen. Durchschnittlich saßen überschuldete Menschen laut Statistischem Bundesamt 2022 auf einem Schuldenberg von knapp 31.000 Euro.
Also wir haben ganz klassisch die Ratenkredite bei den Banken. Telefonanbieter gehört auch eigentlich fast immer dazu. Und Energieschulden ist natürlich auch ein Thema, was wir jetzt verstärkt haben bei den steigenden Lebenshaltungs- und Energiekosten.
Jeder 10. Betroffene ist laut IFF aber pandemiebedingt mittlerweile ein gescheiterter Selbstständiger, wie der Münchner Maximilian Bittler. Bei ihm war die Überschuldung so hoch, dass er seine 5 Gläubiger nie hätte auszahlen können. Er gab seine Selbstständigkeit auf und meldete Privatinsolvenz an, wie es umgangssprachlich heißt. Er beantragte also ein sogenanntes Verbraucherinsolvenzverfahren, Ein Instrument, das vor mehr als 24 Jahren eingeführt wurde.
Also ich kam da mehr oder weniger zufällig in diese Rechtsausschusssitzung 1993, weil da irgendjemand anders krank war.
Erinnert sich Hugo Grote, Professor für Wirtschaftsrecht an der Hochschule Koblenz. Als der Rechtsausschuss des Deutschen Bundestags 1993 über das neue Verfahren beriet, war Grote als Sachverständiger dabei.
Und ich war auch sehr beeindruckt natürlich von dem ganzen Umfeld da und habe gedacht, jetzt springen gleich die Banken auf den Tisch und sagen, also so geht das nicht. Ne? Also einfach die Schulden loswerden nach 7 Jahren. Und ich war sehr erstaunt, dass das nicht passierte.
1994 erließ die schwarz-gelbe Bundesregierung unter Bundeskanzler Helmut Kohl von der CDU die Insolvenzordnung. Ab 1. Januar 1999 sollte sie die Konkursordnung ablösen. Geregelt ist in ihr auch das neue Verbraucherinsolvenzverfahren, das mit einer sogenannten Restschuldbefreiung endet. Mussten Verbraucher zuvor ihre Schulden abbezahlen, um sie loszuwerden, konnten sie nun erstmals gänzlich davon befreit werden. Ein Paradigmenwechsel.
Der Gedanke war, dass wir durch die modernen Konsumentenkredite eine riesige Blase hatten an Menschen, die ihre Schulden einfach nicht mehr zurückzahlen konnten. Und insofern war es weniger ein Akt der Gnade, sondern es war eine gesellschaftliche Notwendigkeit, um zu versuchen, diese Leute, die rausgefallen waren aus dem System, wieder einzubeziehen.
Überschuldeten Verbrauchern sollte nach einer 6-jährigen Wohlverhaltensphase mit starken finanziellen Einschränkungen ein wirtschaftlicher Neuanfang ermöglicht werden. Nach einem schleppenden Start eröffneten 2010, dem Jahr nach der Finanzkrise, fast 110.000 Menschen ein Verbraucherinsolvenzverfahren, der bisherige Rekordwert. Danach gingen die Zahlen aber kontinuierlich zurück. 2019 wurden nur noch 60.000 Verfahren eröffnet, obwohl das Instrument mehrfach zugunsten der Verbraucher reformiert wurde. Zuletzt Ende 2020, als der Bundestag während der Pandemie unter anderem eine einheitliche, auf 3 Jahre verkürzte Verfahrensdauer beschloss. Für Dominique Schulz, Fachanwältin für Insolvenzrecht, eine gute Perspektive.
Das ist die Möglichkeit, seine kompletten Schulden loszuwerden und wirklich neu zu starten. Das gibt's in keiner anderen Konstellation, dass man nochmal so eine Chance bekommt.
Die Verkürzung auf 3 Jahre hat allerdings nicht dazu geführt, dass plötzlich mehr Verbraucherinsolvenzverfahren eröffnet wurden. 2021 ist die Anzahl der eröffneten Verbraucherinsolvenzverfahren zwar kurzzeitig noch einmal von rund 40.000 auf fast 80.000 gestiegen, das lag allerdings an Nachholeffekten. Viele Schuldner hatten schlicht auf die Reform gewartet und ihre Insolvenz so lange aufgeschoben, bis die verkürzte Verfahrensdauer galt. Im vergangenen Jahr waren es dann wiederum nur noch knapp 65.000.
Ich glaube, dass das Verfahren zu kompliziert ist, weil es in Bereiche eingreift, die den Menschen unangenehm sind,
sagt Insolvenzexperte Grote. Abschreckend sei zum Beispiel, dass die Kontrolle über das eigene Konto abgegeben werden muss. Auch aus diesem Grund rät Schuldnerberaterin Monika Kortus ihren Klienten nur dann zu einem Verbraucherinsolvenzverfahren, wenn sie es wirklich nicht mehr aus eigener Kraft schaffen, ihre Schuldenberge abzubauen. Oft sei das zum Beispiel der Fall bei überschuldeten Erwerbsunfähigen, Langzeitarbeitslosen, Rentnern oder jungen Alleinerziehenden. Besonders hochverschuldet sind die meist nicht. Laut der Wirtschaftsauskunftei Griff hatte ein Großteil der insolventen Verbraucher 2022 weniger als 10.000 Euro Schulden. Um die loszuwerden, kann die Privatinsolvenz ein geeignetes Mittel sein. Für Monika Kortus muss die Perspektive stimmen.
Das heißt, sie sollten gelernt haben, mit ihrem Einkommen auszukommen. Das ist für mich der allerwichtigste Faktor, wo ich sage, okay, da kann man beruhigt in Richtung Verbraucherinsolvenzverfahren beraten, weil es nur dann Sinn macht. Es soll ja ein Neustart dann ermöglicht werden.
Steht die Entscheidung, muss der Schuldner zunächst versuchen, sich mit seinen Gläubigern außergerichtlich zu einigen. Ein sehr zeitaufwendiger Prozess, sagt Kortus. In den meisten Fällen scheitert das Vorhaben, weil die Schuldner sogenannte Nullpläne anbieten, also nicht einmal einen niedrigen Betrag, was die Gläubiger, von denen alle zustimmen müssten, wiederum im Regelfall ablehnen. Erst danach können Insolvenzverfahren und Restschuldbefreiung förmlich am Insolvenzgericht beantragt werden, genauso wie die Stundung der durchschnittlich 2.500 Euro hohen Verfahrenskosten. Dominique Schulz, die Fachanwältin für Insolvenzrecht, ist seit 2010 auch bestellte Insolvenzverwalterin. Sobald ein Verfahren eröffnet ist, übernimmt sie auch die oft belastende Kommunikation mit den Gläubigern. Der Schuldner behält während des Verfahrens nur das Allernötigste, das er zum Leben braucht. Dafür greift der Pfändungsschutz. Ab diesem Zeitpunkt dürfen Gläubiger nicht mehr wie noch vor 1999 einfach zwangsvollstrecken. Mit dem 2010 eingeführten Pfändungsschutzkonto kann ein Teil des Guthabens zudem vor dem Zugriff des Insolvenzverwalters geschützt werden. Bei Alleinstehenden sind das seit Anfang Juli rund 1.410 Euro. Zum Leben reicht das in teuren Städten wie München allerdings kaum, sagt Maximilian Bittler.
Aber ich denke, das ist auch Teil der Insolvenz, das jemanden erfahren zu lassen. Am Ende des Tages geht es nur durch private Zuwendung und es braucht natürlich auch umsichtige Beratung, auch in psychologischer Hinsicht.
Bittler hat die von Team U erhalten, einem gemeinnützigen Sozialunternehmen, das Selbstständige wie ihn in Krisen und im Insolvenzfall fachlich und emotional begleitet. Nicht nur, weil es schwierig ist, sich das persönliche Scheitern einzugestehen und den Überblick über die Schulden zu behalten, sondern auch, weil andere davon erfahren. Sobald ein Verbraucherinsolvenzverfahren eröffnet oder beendet ist, wird dies für 6 Monate in einem öffentlichen Register veröffentlicht. Die Wirtschaftsauskunftei Schufa hatte diese Informationen bisher 3 Jahre lang gespeichert, was einen wirtschaftlichen Neustart für die Verbraucher erheblich erschwerte, sagt Insolvenzexperte Grote.
Weil dieser negative Schufa-Eintrag bedeutet natürlich auch Schwierigkeiten bei der Jobsuche, bei der Wohnungssuche, bei vielen anderen Dingen, Kreditkarten, Mobilfunkunternehmen und so weiter.
Seit Ende März speichert die Schufa diese Daten nur noch für 6 Monate. Damit nahmen die Verantwortlichen ein zu erwartendes Urteil des Europäischen Gerichtshofs vorweg. Insolvenzverwalterin Schulz muss die Verfahrenseröffnung aber auch der Vermieterin und dem Arbeitgeber mitteilen.
Hauptaufgabe des Insolvenzverwalters ist dann eben auch, das schuldnerische Vermögen zu verwerten. Sprich, das pfändbare Einkommen einzuziehen, die Lebensversicherung einzuziehen, die Briefmarkensammlung zu verwerten und die Gelder dann quasi auf ein Sonderkonto zu bündeln. Und aus diesem Vermögen, was wir dann hier fürs Verfahren angesammelt haben, werden dann die Verfahrenskosten bezahlt und die Gläubiger prozentual befriedigt.
Das gerichtliche Insolvenzverfahren kann bis zu 12 Monate dauern. Die Zeit wird auf die gesamten 3 Jahre angerechnet. Anschließend beginnt die Restschuldbefreiungsphase. Währenddessen werden weiterhin das pfändbare Einkommen sowie anteilig Erbschaften eingezogen und verteilt. Wer arbeitslos ist, muss sich aktiv um Arbeit bemühen, Schulden dürfen keine neuen gemacht werden und Treuhänderinnen wie Dominique Schulz müssen über einen Wohnsitz und Arbeitgeberwechsel informiert werden.
Das ist leider ein ganz häufiges Problem in den Insolvenzverfahren, dass die Verbraucher nach so einer langen Geschichte überfordert damit sind, ihren Verpflichtungen nachzukommen. Da darf man aber eben nicht vergessen, das Insolvenzverfahren ist ja letzten Endes ein Vollstreckungsverfahren, was wir zugunsten der Gläubiger durchführen. Das heißt, die sehen unter Umständen nie wieder einen Cent auf ihre Forderungen. Und dann muss ich vom Schuldner verlangen können, dass er seine Einkommensverhältnisse offenlegt und dass er sich meldet, wenn er umzieht.
Allerdings kommt es in nur rund 12% aller Verbraucherinsolvenzverfahren tatsächlich zu einer Ausschüttung an die Gläubiger. Das hat der Koblenzer Wirtschaftsrechtler Hugo Grote im vergangenen Jahr bei einer Untersuchung von knapp 8.000 zufällig ausgewählten Verfahren einer Kanzlei herausgefunden. Das heißt, in 88% der Fälle haben die Schuldner gerade mal so viel, dass sie maximal die Kosten des Verfahrens decken können.
Dafür wird aber ein super umfangreiches Feststellungsverfahren gemacht. Was ja richtig ist, wenn was zu verteilen ist, also wenn ich tatsächlich einen Kuchen habe. So, wenn ich aber jetzt gar keinen Kuchen habe, der zu verteilen ist, muss ich mir auch keine Gedanken darüber machen, wie groß die Stücke sein müssen, die einzelnen Gläubiger davon bekommen.
Ob Insolvenzmasse vorhanden ist, so Grote, könne auch im Rahmen einer deutlich reduzierteren und für den Staat effizienteren und kostengünstigeren Eingangsprüfung festgestellt werden. Reformbedarf sieht auch Andrea Schwer. Sie ist Vorsitzende des Rechtsausschusses beim Bundesverband Deutscher Inkassounternehmen, kurz BDIU, der für viele Gläubiger die Schulden eintreibt. Sie will allerdings schon vor dem Verfahren ansetzen und die außergerichtliche Einigung stärken.
Also, dass wir nicht lauter Insolvenzen bekommen, wo den Gläubigern angeboten wird, dass sie 0 Euro vom Schuldner bekommen. Und da ist ja klar, dass die Gläubiger das dann ablehnen, dass es vielleicht an der Stelle wieder einen Anreiz gibt, dass zumindest eine gewisse, wenn auch geringe Quote vom Schuldner tatsächlich bezahlt wird.
Auch die sogenannte Stefan-Kommission setzt sich seit 2011 für die Stärkung der außergerichtlichen Einigung ein. In ihr sitzen Vertreter von Schuldnerberatungen, Gerichten und Gläubigern. Zum Beispiel Stefan Sager, Abteilungsleiter Kapitalmarktrecht beim Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken. Banken sind üblicherweise die größten Gläubiger und haben besonders die Schuldner im Blick, die noch über finanzielle Mittel verfügen.
Und bei diesen Nullplänen kann man als Gläubiger eben schlecht unterscheiden, ob es hier einen Sachverhalt gibt, dem man durchaus zustimmen kann, oder ob es Verfahren sind, wo der Schuldner vielleicht noch etwas nachbessern müsste. Und diese Transparenz hineinzubringen, das wäre aus Sicht der Gläubiger ein Ansatzpunkt gewesen, um das außergerichtliche Schuldenbereinigungsverfahren zu stärken.
Die ebenfalls in der Kommission vertretene Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung hat kürzlich einen neuen Vorschlag gemacht. Ihr schwebt ein Sanierungsfonds vor, durch den Verbraucherinsolvenzverfahren vermieden werden könnten. Die Idee, wenn mittellose Schuldner die Verfahrenskosten voraussichtlich nicht aufbringen können, zahlt der Staat ihnen eine Sanierungshilfe von maximal 2000 Euro und würde damit 500 Euro im Vergleich zu den durchschnittlichen Verfahrenskosten einsparen. Eine Win-Win-Situation, sagt Bankenvertreter Sager.
Diesen Ansatz unterstützen wir grundsätzlich, denn er ist für alle Beteiligten von Vorteil, für die Gerichte ist er von Vorteil, weil sie weniger Aufwand haben und damit auch weniger Kosten. Für die Schuldner ist er von Vorteil, weil sie schneller Rechtssicherheit bekommen und für die Gläubiger gleichermaßen, für die noch hinzukommt, dass Verfahrenskosten gespart werden, die dann zur Auskehrung zur Verfügung stehen.
Auch wenn die am Verbraucherinsolvenzverfahren beteiligten Akteure an verschiedenen Stellen noch Reformbedarf sehen, insgesamt hat sich das Instrument seit der Einführung 1999 bewährt. Das ist die einhellige Meinung unter Gläubigern, Schuldnerberaterinnen und Insolvenzverwaltenden. Auch Hugo Grote von der Hochschule Koblenz ist von dem Verfahren überzeugt.
Ja, im Prinzip ja, wir brauchen es und es hat auch das eingelöst und ist besser geworden. Aber es muss auch weiter verbessert werden, damit wir eine größere Gruppe einfach da erreichen.
Das Verfahren hat sich bewährt. Diese Haltung vertritt auf Deutschlandfunk-Anfrage auch das zuständige Bundesjustizministerium. Wie eine Sprecherin mitteilte, seien nach der tiefgreifenden Gesetzesnovelle 2020 aktuell jedoch keine größeren Reformen geplant. Allerdings muss die Bundesregierung die Auswirkungen der letzten Reform bis Ende Juni nächsten Jahres evaluieren. Thema dürfte dann auch sein, warum von insgesamt 6 Millionen überschuldeten Menschen in Deutschland nur knapp 1% pro Jahr ein Verbraucherinsolvenzverfahren eröffnet.
In meinen Augen liegt es an dem Personal. Also wenn wir mehr Kapazitäten hätten, dann würden, denke ich, auch die Zahlen steigen.
Sagt die Regensburger Schuldner und Insolvenzberaterin Monika Kortus. Denn viele Menschen seien nicht ausreichend über die Möglichkeiten einer Privatinsolvenz informiert. Limitierend wirkt laut Kortus aber auch, dass in vielen Bundesländern lediglich Menschen, die Sozialleistungen beziehen, Anspruch auf eine kostenlose Beratung haben. Zwar ist die Schuldnerberatung Aufgabe der Kommunen, im Koalitionsvertrag haben sich die Ampelparteien aber dazu bekannt, die Schuldner- und Insolvenzberatung auszubauen. Wie das aussehen könnte, wird laut einem Sprecher aktuell im Verbraucherschutzministerium geprüft. Maximilian Bittler hat für seine Beratung bei einem Anwalt damals selbst bezahlt. Läuft alles nach Plan, erhält der Münchner in knapp einem Jahr die Restschuldbefreiung. Nur wenigen Verbrauchern wird sie versagt. Und auch wenn Bittler bis dahin noch mit den Einschränkungen der Privatinsolvenz leben muss, er würde sich wieder für das Verfahren entscheiden.
Aus diesem Sumpf einfach mal rausgekommen zu sein, was bei mir tatsächlich auch Zeit gebraucht hat, aber gelungen ist, das öffnet dir die Augen, das lässt dich anders denken, anders schlafen und auch anders zurückblicken.
Das war der Hintergrund. Privatinsolvenz. Wenig genutzter Weg in die Schuldenfreiheit. Von Matthias von Lieben. Redaktion Nina Vogt.